Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. In etwas weniger als 3 Wochen wählen rund 350 Millionen Europäerinnen und Europäer ein neues EU-Parlament. In Österreich wurde in den vergangenen Wochen vor allem über die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling gesprochen. Aber wie ist der Wahlkampf abseits davon eigentlich verlaufen? Darüber und vieles mehr möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern, ich bin Redakteur im Digitalteam von Profil und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens.
Hallo.
Sprechen wir über das Thema, das derzeit den EU-Wahlkampf dominiert, die grüne Spitzenkandidatin Lena Schilling. Schilling ist aufgrund einer Recherche, die im Standard erschienen ist, mächtig unter Druck geraten. Welche Rolle spielt die Causa Schilling und was bedeutet das für das Ergebnis der Grünen bei der EU-Wahl?
Für beide ist es eine Katastrophe. Es wird jetzt seit Wochen öffentlich erörtert, wie genau oder besser gesagt ungenau Lena Schilling es mit der Wahrheit genommen hat, welche Gerüchte sie angeblich verbreitet hat oder nicht. Und dazu kommt noch die zweite Ebene, nämlich das völlig verunglückte Krisenmanagement der Grünen, die Sache eher verschlimmbessert haben und aus dem Ganzen wirklich ein Dauerthema machen. Das wird massive Auswirkungen haben. Die Spitzenkandidatin ist massiv angegriffen. Es sind aber auch die Grünen als Partei beschädigt, weil eben neben ihrem Krisenmanagement auch die Argumentation, das gehe bei einer jungen Frau nicht, doch in Zweifel zu ziehen ist. Man kann nicht gezielt eine junge Frau suchen, die unter den älteren männlichen Kandidaten hervorsticht und dann für sie so etwas wie Welpenschutz beantragen. Das geht sich nicht aus. Und die Grünen waren bei der letzten EU-Wahl sehr gut. Da hatten sie den Rückenwind. Sie waren davor aus dem nationalen Parlament geflogen. Viele Leute haben gesagt, es braucht Grüne. Jetzt sind sie einerseits schon als Regierungspartei unter Druck. Und dann kommt noch diese Sache dazu, das wird massive Auswirkungen haben.
Und ich glaube, man kann sagen, es fehlt einem wirklich die Vorstellung und auch allen Analystinnen und Analysten, wie es einen Solidarisierungseffekt geben könnte. Das würde vielleicht bei anderen Parteien und Politikern der Fall sein, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen oder absichtlich lügen. Aber bei den Grünen sind genau diese Punkte wie Moral und Anständigkeit so eine Art Grundwerte, die man von anderen einfordert und jetzt auch eben selbst, zu denen man jetzt selbst stehen muss.
Neben der gesamten Schilling-Causa gibt es auch ein zweites Thema, nämlich das Thema Migration. Die Volkspartei startet Ende dieser Woche im Burgenland offiziell in den Wahlkampf. Davor ist aber noch der britische Premierminister Rishi Sunak bei Bundeskanzler Karl Nehammer zu Gast. Auch bei diesem Treffen steht das Thema Asyl im Vordergrund. Wie schlägt sich denn die ÖVP bisher und welche Rolle spielt Asyl und Migration dabei?
Also ich finde es generell ein spannendes Gedankenexperiment, wenn man sich vorstellt, worüber würden wir diskutieren in diesem EU-Wahlkampf, wenn es nicht die Causa Lena Schilling gäbe. Und da fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, obwohl es unglaublich viel zu diskutieren gäbe, als ganz konkret das Thema Migration, Zuwanderung, Asyl. Da gibt es nämlich einen neuen EU- und Asylpakt, der eben die Migration stärker an die Außengrenzen verlagern soll. Und es gibt eine Menge an neuen Ansätzen, wie man mit teilweise sehr kreativen Methoden, um es gelinde zu sagen, eben dieses Zuwanderungsproblem lösen kann, das wir seit 2015 sehen. Ganz konkret die Speerspitze, und das ist ein bisschen die Ironie der EU-Geschichte, dass ein Land den EU-Wahlkampf jetzt auch insofern beim Thema Migration dominiert, das ausgetreten ist, nämlich Großbritannien. Der Brexit, ich erinnere, 2021, seitdem sind die Briten nicht mehr dabei. Es ist der erste EU-Wahlkampf ohne die Briten. Und sie spielen aber ganz stark rein von der Insel, weil sie sagen, ohne diese, ich sage es mal, Ketten der EU-Gesetzgebung, sagen sie, wenn jemand in Großbritannien Asyl will, dann schicken wir ihn zurück nach Ruanda und dort soll er dann seinen Asylantrag stellen. Österreich ist ein großer Fan dieser Regelung. Es ist eben Rishi Sunak zu Gast bei Bundeskanzler Karl Nehammer. Sie haben auch schon gesagt, das wird das zentrale Thema sein. Also ich springe jetzt in den EU-Wahlkampf mitten rein. Die ÖVP will natürlich bei diesem Thema möglichst stark auftreten gegen die FPÖ, deren Thema das ist, die Festung Europas, die Festung Österreich. Und die ÖVP kann es aber ganz gezielt mit quasi scheinbar sachlichen Dingen wie wir wollen auch dieses Modell, wie könnte das ausschauen oder anderen Dingen wie wir verlagern straffällige Flüchtlinge in den Kosovo, das will der Innenminister. Mit solchen Dingen können sie quasi der FPÖ ein bisschen Parole bieten, weil die FPÖ nur generell sagt, wir wollen eine Festung, aber die ÖVP kann sagen, wir sind generell an der Macht, wir wollen an der Macht bleiben und so könnte es konkret ausschauen. Also das ist so ein bisschen dieses zweite, eher sachpolitischere Themenfeld, wo wir noch bis zur EU-Wahl selber viel hören werden.
Prinzipiell tut sich die ÖVP natürlich sehr schwer. Sie ist diejenige Partei, die bei der EU-Wahl am meisten zu verlieren hat. Beim letzten Mal 2019 fand die EU-Wahl eine Woche nach dem Ibiza-Skandal statt. Die ÖVP hat ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren, auch aufgrund des Rückenwinds des Ibiza-Videos. Sie hat sehr viel zu verlieren, dass bei ihrem Ergebnis ein Minus davorstehen wird, gilt so gut wie fix. Die Frage ist nur, wie groß dieses Minus ist. Darum hat sie sich auch für den Spitzenkandidaten Reinhold Lobatka entschieden. Er ist, ohne jetzt unhöflich sein zu wollen, eher am Ende seiner politischen Karriere. Er kann eine auch geschmolzene Niederlage relativ gut wegstecken, ohne dass es ihm seine Zukunftschancen verbaut. Auch deswegen ist er als Spitzenkandidat ausgewählt worden. Und klar ist, die ÖVP wird bei der Wahl verlieren, auch weil der Clemens hat schon gesagt, die FPÖ diesmal natürlich sehr, sehr viel stärker ist als im Jahr 2019.
Die FPÖ kann ja wirklich auch aus dem Vollen schöpfen. Also man merkt es an ihren Wahlplakaten. Da ist gegen Ökokommunismus wird der vom Felde gezogen. Das heißt, die Skepsis gegenüber überbordendem Klimawandel. Da wird von der Leyen, der Kommissionspräsidentin und Selenskyj, dem ukrainischen Präsidenten, wird Kriegstreiberei vorgeworfen. Da geht es natürlich gegen die Fluchtwellen und so weiter. Also da wird alles maximal zugespitzt und Stichwort gegen das System, gegen das EU-Establishment. Aber man merkt auch ein bisschen, dass dem Harald Wilimski, dem Spitzenkandidaten, auch gar nicht so leicht fällt, eben jetzt zu punkten, eben weil die Lena Schilling so viel dominiert, weil der Bundeskanzler eben das Ruanda-Modell propagiert.
Und weil gegen ihn ermittelt wird, das sollte man ja auch nicht ganz vergessen.
Das solltest du vielleicht noch näher ausführen, weil das fällt auch ein bisschen unter die Decke. Was da kommt, er greift jetzt zu solchen Dingen wie, dass er den ungarischen Ministerpräsidenten als Enfant terrible der EU-Gemeinschaft als Kommissionspräsidenten eigentlich vorschlägt. Das ist so ein bisschen so ein Signal, ein Ruf nach Aufmerksamkeit. Wir werden sehen, was er noch so auf den Tisch legt.
Was wird Harald Wilimski hier konkret vorgeworfen?
Das sind quasi Auswüchse der Spesenaffäre. Er soll seinerzeit als zuständiger Kontrolleur im FPÖ-Parlamentsclub und der FPÖ Wien bei Spesenmissbrauch mitgewirkt haben. Er bestreitet das alles. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber es wird gegen ihn ermittelt. Darum geht es am allerwenigsten. Also es prallt fast merkwürdig an ihm ab. Und die FPÖ ist sicher bei dieser Wahl auch die europakritischste Partei. Sie will das EU-Parlament verkleinern. Sie will auch die Kommission verkleinern. Sie will eher immer weniger Europa als mehr Europa. Und da werden aber natürlich auch Wahlmotive vermischt. Wir alle wissen, die FPÖ ist prinzipiell auf einem Siegeszug unterwegs. Sie führt in allen Umfragen zur Nationalratswahl. Das wird auch bei der EU-Wahl abfärben. Wie generell einer der spannenden Aspekte dieser Wahl ist, es ist die erste bundesweite Wahl. Es wird eine Art Testwahl sein. Wie sind die Parteien wirklich auch für die Nationalratswahl im Herbst aufgestellt?
Und die rechte Welle, die durch Europa geht, ist ja mit freiem Auge sichtbar. Also wir schauen in die Niederlande zum Beispiel, wo Geert Wilders jetzt auch in der Regierung ist und den schärfsten Asylkurs, um da nochmal kurz hinzukommen zum Kernthema, ankündigt. Viktor Orban blockiert wesentliche Gesetze. Und Meloni in Italien. Also das ist klar, dass der Rückenwind jetzt schon da ist und der wird sich dann eben auch im EU-Parlament manifestieren. Und da wird es halt sehr interessant, wie viele Mandate dann auch die FPÖ potenziell dazu gewinnt und wer das dann auch, wer diese Mandate auch ausfüllen wird. Und so gesehen würde es auch wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig schaden, weil Harald Wilimski gar nicht mehr viel auftritt. Also der hat schon so viel Rückenwind, dass eher die anderen schauen müssen, dass sie nicht so viel Fehler machen.
Wenn eines den rechten Parteien in Europa quasi eins ist, dann ist es eine demonstrative oder auch gelebte Nähe zu Russland. Es gab schon vor der letzten EU-Wahl Gerüchte, inwieweit und wie Russland die Europawahlen versucht zu beeinflussen. Die einzelnen Spionageaffären, die da aufpoppen, sei es jetzt bei der AfD, sei es auch in Österreich mit dem Ortskandal, zeigen da eine gewisse Destabilisierung. Auch das Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten soll mutmaßlich von einem Mann verübt worden sein, der auch Kontakte hat zu einer pro-russischen Gruppe. Also das wird wohl auch in den nächsten Wochen noch Gesprächsthema sein.
Clemens, du hast das schon angesprochen. Kommen wir nochmal zurück zur Asyl- und Migrationskiste. Wie geht denn die SPÖ in diesem EU-Wahlkampf damit um und wie schlägt sich die SPÖ prinzipiell?
Also die SPÖ ist eigentlich die ruhigste Partei, würde ich fast sagen. Man hört relativ wenig. Beim Thema Asylmigration ist es wenig verwunderlich, weil das ist das Thema, das die Partei selbst am meisten spaltet und auch aktuell wieder massiv. Also da streift man besser gar nicht erst an, das ist verständlich. Es war eher so ein scheinbares Nischenthema, das jetzt verstärkt diskutiert würde von der SPÖ, und zwar das sogenannte Renaturierungsgesetz. Das klingt technisch, ist aber eigentlich ein Riesending und ist ein wesentlicher Meilenstein beim Green Deal der EU, nämlich, dass man wieder schaut, dass die Natur einfach überlebt und dass man einfach beschädigte Natur wieder renaturiert. Das heißt, dass man Moore wieder vernässt und wieder lebendig macht, wieder das wesentliche CO2-Speicher macht, dass man Flüsse zurück reguliert, dass man eben bei dem Stichwort bei der Versiegelung achtet. Und da hat Österreich eine spannende Rolle, nämlich die des Blockierers. Die neuen Landeshauptleute haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir wollen das nicht. Das bindet irgendwo die Umweltministerin, die deswegen in Brüssel das nicht vorantreiben kann. Und jetzt ist Österreich blockiert, wird das aber schon generell blockiert, dieses Thema, das eigentlich schon fertig war, dieses Gesetz, dieses wirklich wesentliche Gesetz. Ungarn hat es blockiert. Österreich könnte helfen, die Blockade aufzuheben. Und tut es aber nicht. Und die SPÖ, jetzt kommt die SPÖ ins Spiel, hat jetzt doch sich einen Ruck gegeben und der SPÖ-Landeshauptmann von Kärnten und der Wiener Landeshauptbürgermeister Michael Ludwig haben jetzt gesagt, so liebe Landeshauptleute, jetzt machen wir das doch wieder auf, machen wir dieses Gesetz doch, dieses Renaturierungsgesetz, geben wir die Blockade auf, dann kann auch Österreich einen Beitrag für den europäischen Umweltschutz leisten. Also da sind wir schon eher so in der wirklichen Sachthematik, wäre höchst spannend das Thema, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wer hat davon schon gehört, wer hat das intensiv diskutiert beim Wahltoto sozusagen am Sonntag, wenn man was will, wahrscheinlich die wenigeren. Die Eva hat eben schon gesagt, bei der letzten Wahl war wirklich das Thema Klimawandel, Klimaschutz wirklich groß. Und da sieht man auch, wie sich die Zeiten verändert haben. Jetzt, 5 Jahre später, ist es fast kein Thema. Eher von der rechten Seite, wo alle dann sagen, geht alles zu weit, das ist alles zu viel, was die EU da macht. Also da sieht man auch den Klimawandel, den politischen Klimawandel auch auf der EU-Ebene.
Und es wird eine spannende Frage sein, was die nächste EU-Kommission sich als Kernprojekt, das ja diesmal der Green Deal war, aussucht. Bei der SPÖ ergänzend zu dir, Clemens, geht es auch um eine Testwahl. Es ist jetzt die erste bundesweite Wahl unter dem neuen Parteivorsitzenden Andreas Babler. Mit Andreas Schieder tritt ein erfahrener SPÖ-Abgeordneter ein, der sich aus diesem Richtungsstreit in der SPÖ eher herausgehalten hat, wenn auch tendenziell eher wie die gesamte Wiener SPÖ, aus der Andreas Schieder kommt, eher gegen Doskozil positioniert war. Aber es wird eine Testwahl sein, wie ist die Bundes-SPÖ aufgestellt, die sich traditionell seit vielen Jahren bei EU-Wahlen sehr, sehr schwer getan hat, wo schon lange kein Plus mehr davor steht. Also man wird sehen, ob, wie diese Wahl ausgeht und welche Debatten danach kommen. Das gilt für die ÖVP sehr stark. Da wird allgemein erwartet, dass es danach eine Debatte gibt. Und auch bei der SPÖ ist es möglich, falls sie schwach abschneiden sollte und falls sie womöglich nur auf den dritten Platz kommen sollte. Viele Konjunktive. Es ist aber auch bei der SPÖ ein leichtes Plus möglich, nachdem sie bei der letzten EU-Wahl sehr schwach abgeschnitten hat, was ein Kunststück war als größte Oppositionspartei nach dem Ibiza-Skandal.
Ein weiterer Konjunktiv, die SPÖ könnte natürlich auch von den Grünen profitieren, also von grünen grün-roten Wechselwählern. Wenn die jetzt sagen, boah, die Schilung ist mir, das ist mir wirklich zu heikel, sie zu wählen, wegen charakterlichen Defiziten, deswegen schwenke ich zur SPÖ, das ist natürlich eine gewisse Hoffnung. Vielleicht steckt auch das ein bisschen dahinter, dass man eben dieses wichtige Klimaschutzgesetz jetzt doch ermöglichen möchte. Aber das ist natürlich eine Hoffnung. Eine weitere Partei, die sich darauf Hoffnungen machen kann, sind die NEOS, die mit dem Helmut Brandstätter antreten und die vielleicht einer der wenigen Parteien sind, die wirklich diese großen Sicherheitsfragen im Kern ihres Wahlkampfs auch haben, nämlich die sagen, wir müssen mehr auf EU-Solidarität setzen, ist die einzige Partei, die eigentlich sagt, die Neutralität gehört weg, man sollte Teil einer EU-Armee sein. Und aber auch die haben es natürlich schwer, mit diesen größeren Themen durchzukommen.
Die NEOS sind zweifelsfrei eine der Europaparteien, die wirklich Europa ganz tief in ihrer Verwurzelung drinnen hat. Wird interessant zu sein, wie die diesmal abschneiden und wie attraktiv der Spitzenkandidat ist. Beim letzten Mal hatten sie mit Claudia Gamon die einzig junge Frau in der Kandidatenriege. Diesen USP haben sie diesmal nicht.
Neben den Parlamentsparteien treten am 9. Juni auch die KPÖ und eine impfkritische Liste namens DNA an. Auf welche Themen setzen denn die beiden und traut ihr denen den Einzug ins EU-Parlament zu?
Die DNA hat es zur Überraschung mancher geschafft zu kandidieren. Sie haben also die notwendige Zahl an Unterstützung zusammengebracht und zwar relativ locker. Sie haben einige Kernthemen, mit denen auch die FPÖ versucht zu punkten, wie Corona-Maßnahmen, Impfkritik in ihrem Programm, sind auch sonst teilweise ein wenig ähnlich zur FPÖ positioniert. Das heißt, es könnte sein, dass die wie seinerzeit die MFG, die jetzt mittlerweile wieder in der politischen Versenkung verschwunden ist, der FPÖ Konkurrenz macht und der Stimmen wegnimmt. Ob sie es schaffen, leicht wird es nicht. Es gilt die 4%-Hürde, was nicht ganz leicht zu erreichen ist. Allerdings ist bei EU-Wahlen die Wahlbeteiligung meist sehr niedriger als bei anderen Wahlen. Also das macht das Quorum etwas leichter zu erreichen. Ich halte es trotzdem für eine, zumindest mit Fragezeichen, es wäre eine große Überraschung, wenn es ihnen wirklich gelingen würde. Dasselbe gilt für die KPÖ.
Bei der KPÖ zweifle ich, dass sie es schaffen, weil die Erfolge der kommunistischen Partei in Österreich wesentlich auf Kommunalpolitiker beruhen, nämlich LGK in Graz. Und in Salzburg natürlich. Also da geht es wirklich um ganz konkrete Themen, leistbares Leben und auch so Moves, dass man zum Beispiel sein eigenes Gehalt spendet, das Bürgermeisterinnengehalt und solche Dinge. Also da die kommunistische Erzählung auf EU-Ebene, da fehlt mir noch die Fantasie, dass das so zündend ist, dass die Leute dann bei der EU-Wahl ein Kreuzerl bei der KPÖ machen.
Kommen wir aus Österreich noch kurz auf die Weltlage zu sprechen, Stichwort Ukraine, Israel, Iran. Welche Rolle spielen denn diese Themen bei dieser EU-Wahl?
Leider viel zu wenige. Also wenn man sich das anschaut, wie sehr sich die Sicherheitslage seit der letzten EU-Wahl 2019 verändert hat. Es gibt einen Krieg in Europa und man darf ja nie vergessen, die Ukraine ist näher bei Wien, als es Vorarlberg ist. Es gibt in einem Nachbarstaat der Slowakei, wie ein Experte gesagt hat, bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Es gibt Israel, es gibt den Iran. Da finde ich, da sollte Außenpolitik doch eine viel größere Rolle spielen. Das sollte auch diskutiert werden, wie ist denn da Österreich positioniert, was kann Sky Shield erreichen. Mir spielen all diese geopolitischen Fragen viel zu wenig Rolle, zumal es findet im November die zweite weltweit wichtige Wahl statt. Sollte Donald Trump US-Präsident werden, bekäme die EU noch eine ganz andere weltpolitische Rolle. Daher fände ich, das fällt leider ein bisschen unter den Tisch, all diese wichtigen Themen.
Und wir haben schon über den Rechtsdruck gesprochen. Es wird sehr viel darum gehen, was die EU alles nicht erreicht hat und was dabei völlig übersehen hat, was sie erreicht hat, nämlich den Wohlstandsboost, den sie Österreich gebracht hat, konkret durch die Osterweiterung. 2024 markiert 20 Jahre EU-Osterweiterung und da kann wirklich niemand mehr sagen, dass das nicht ein positiver Effekt war für das Land. Und auch darüber wird wahrscheinlich wenig diskutiert werden bis zur EU-Wahl.
Alle weiteren Entwicklungen und Hintergründe bis zur EU-Wahl in 3 Wochen und auch bis zur US-Wahl im November lesen und hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf profil.at. Danke Eva, danke Clemens für euer Kommen.
Dankeschön.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.